Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
Anwurf der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de mit dem Endspurt der HBL. Wir blicken drauf, denn am Wochenende, da findet es ja vielleicht statt. Also es findet statt, aber vielleicht ist es ja schon dann die Vorentscheidung, die da fallen wird im Duell zwischen den Kielern und den Flensburgern. Dass es weiter spannend bleibt, dafür haben auf jeden Fall die Kieler jetzt schon mal wieder gesorgt. Die haben sich nämlich gegen Wetzlar durchgesetzt gestern Abend mit 27-23. Das stellen wir gleich mal in den Mittelpunkt unserer Sendung mit unserem Experten Sebastian Mühlenhof. Hallo Sebastian.
Hallo Malte.
Jetzt könnte man ja vom Tabellenbild, Sebastian, hier sagen, Kiel gegen Wetzlar, ja gut, klare Sache. Und 27-23, ja, auch ein klares Ergebnis am Ende. Aber dass es tatsächlich einen Sieg der Kieler gibt, wenn wir da mal in die jüngere Statistik und Vergangenheit gucken, so klar war das eigentlich gar nicht. Zumindest, wenn man diese Statistik der letzten Saison mal zugrunde legt.
Ja, genau. Bevor dem Spiel hat die Kieler in den letzten 5 Spielen gegen Wetzlar 3-mal verloren, in dieser Saison sogar zu Hause verloren gegen Wetzlar. Also von daher waren die Kieler entsprechend gewarnt, ging aber wirklich sehr früh gut los. Hat ein bisschen gebaut, bis beide Seiten das erste Tor erzielt haben, aber die Kieler haben dann in der 5. Minute das Tor erzielen können und haben sich dann auch absetzen können, waren in der ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft, ging auch verdient mit 15-12 in die Halbzeit, weil sie eine sehr starke Abwehr hingestellt hatten, wo sie wirklich sehr, sehr gut agiert haben. Die 600 hat gut funktioniert. Die Umstellung auf die 3-2-1 habe ich nicht so ganz verstanden. Aber da war so eine Phase drin, wo Wetzlar echt gut gewesen ist. Da wollte man ein bisschen was neu ausprobieren. Die Wetzlarer Angriff ein bisschen vor Probleme stellen. Das hat auch funktioniert. Deswegen war auch diese Halbzeitpause verdient. Die Halbzeitführung verdient. Und dann wurde es wirklich sehr spannend, weil dann wirklich Wetzlar reingekommen ist und hat wirklich Gas gegeben, hat dann ausgleichen können zum 20-20 und da war das Spiel wirklich wieder offen. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, okay, das könnte jetzt vielleicht in die Richtung kippen, dass Wetzlar das Spiel gewinnt, aber nein, die Kieler sind ruhig geblieben, haben ihr Spiel weitergespielt und haben dann nach dem Ausgleich zum 23-23 kein Tor mehr zugelassen, sehr, sehr gut agiert, hatten einen starken Torhüter hinten drin mit Niklas Landin, 11 Paradenquote von 35% und auch Andi Wolf, der in den letzten 13 Minuten drin gewesen ist. 2 Paradenquote von 40%, guter Faktor gewesen, besten Werf hatten sie in Rune Darmke mit 5 von 5, gerade die Tempo-Gegenstoße hat er wirklich sehr konsequent zu Ende gelaufen, auch Steffen Warnach mit 5 Treffern wirklich ein gutes Spiel insgesamt gehabt. Ja, und die Wetzlarer haben leider insgesamt zu viele Fehler gehabt, das muss man einfach sagen. Die technischen Fehler sind 15 Stück und damit wird es ganz, ganz schwierig, den THW zu bestehen, denn die Torhüterleistung von Tibor Ibanisevic war wirklich gut, das muss man sagen, 11 Paradenquote von 29%, natürlich Klimke hat einen wichtigen 7 Meter halten können, aber insgesamt hat man vorne einfach zu viele Fehler gemacht und dann kann man auch mit 23 Toren nicht gegen die Kieler Mannschaft bestehen, die jetzt das Endspiel gegen die Flensburger kriegen am Sonntag.
Also ein ganz wichtiger Sieg natürlich einmal für die Punkte in der Tabelle, aber natürlich auch fürs Selbstvertrauen, denn wenn man sich dann gegen einen Angstgegner durchsetzt, auch solche zwischenzeitlichen Schwächenphasen übersteht, das sollte einen Boost geben für ein hoffentlich tolles Spiel dann am Sonntag.
Ja, auf jeden Fall, denn im Endeffekt die Kieler haben nichts zu, im Anführungszeichen nichts zu verlieren. Natürlich, klar, sie wollen ihren Trainer Alfred Gislason mit dem deutschen Meistertitel verabschieden, klar, aber sie sind momentan, die Mannschaft, die hinten dran steht, sie haben 4 Punkte Rückstand, deswegen haben sie ein bisschen Druck, aber natürlich ist der größere Druck bei Flensburg, die wollen den Titel unbedingt verteidigen, sie sind der klare Favorit in dieser Saison weiterhin und deswegen werden sie alles versuchen mit den heimischen Fans im Rücken und das wissen wir, die Sparkassen nachher, die kann wirklich sehr, sehr laut sein, auch gerade im Nordderby wird das eine heiße Atmosphäre dann dort werden und dann bin mal sehr gespannt, denn die Kieler, die haben sehr, sehr viel Qualität, haben es wieder bewiesen, gute Torhüterleistung, gute Abwehr, gerade die 6-0 wirklich sehr, sehr stabil gewesen und da müssen die Flensburger erstmal gegen bestehen.
Spannung an der Spitze in der HBL, Spannung aber auch am unteren Ende in der Tabelle und da haben die Bietigheimer gestern Abend punkten können, doppelt nämlich, die haben sich durchgesetzt zu Hause mit 29-27 gegen Hannover Burgdorf. Sebastian, damit haben sie im Abstiegskampf nochmal wieder was in die Waagschale geworfen, zumindest aktuell sind sie erstmal punktgleich mit den Gummersbachern auf Platz 16. Die haben ein Spiel weniger, aber die Bietigheimer machen noch ein bisschen Druck.
Ja, genau. Sie machen noch ein bisschen Druck und haben das wirklich gut gemacht, nachdem die erste Halbzeit nicht gut gewesen ist. Es stand 4-4, da gab es eine kleine Unterbrechungspause, weil sich der Hallenboden gelöst hatte von der Eishalle. Deswegen musste dort gewischt werden, musste dafür geguckt werden, dass wieder die Bahnen entsprechend zusammengeklebt worden sind. Und da hat man so ein bisschen den Faden verloren aus Bietigheimer Sicht, hat dann ja zu viele Fehler gemacht, kam dann zwar nochmal ran aufs 11-12, aber war dann mit 13-16 verdient den Rückstand, weil sie nicht gut gespielt haben offensiv, zu viele Fehler haben dort liegen lassen und auch einfach nicht konsequent in ihren Aktionen gewesen. Und auch die Abwehr war nicht immer hundertprozentig sattelfest. Aber dann in der zweiten Halbzeit wurde es besser, auch unter anderem natürlich damit zusammenhängt, dass der Torhüter gewechselt wurde. Jürgen Müller kam rein, hat ja schon letztes Spiel ein gutes Spiel gehabt und auch in diesem Spiel war er ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Insgesamt 7 Paradenquote von 39%, wirklich sehr gut gewesen. Auf Seiten von Hannover-Burgdorf muss man mal wieder sagen, Toyota war wieder das große Problemfeld. Ubanesjak 8 Ballen, gut von 25%. Mein Team hat in 10,5 Minuten nicht einen einzigen Ball halten können. Deswegen hat man dann noch am Ende dieser zweiten Halbzeit das Spiel auch verloren. Wir haben zum zweiten Mal in Folge auch in der Saison gegen Bietigheim die beiden Duelle gewonnen haben. Das Hinspiel war wirklich sehr, sehr knapp, wo Bietigheim am Ende mit 27-26 gewonnen hat. Und auch hier war es einfach so, dass Bietigheim in der zweiten Halbzeit cleverer agiert hat, konsequent in Aktion gewesen ist, waren teilweise sogar auf 3 Tore weg. Beim 24-21, 13 Minuten vor Schluss waren wirklich die Bietigheimer sehr, sehr gut einfach in Form, haben da wirklich sehr, sehr stark agieren können, hatten gute Werfer natürlich, Patrick Rentschler 8 von 8 dort getroffen, auch Jan Asmuth mit 6 von 6, wirklich eine gute Quote insgesamt gehabt. Auf Seite von Hannover-Burgdorf war Timo Kastling mit 9 von 14 bester Werfer, aber insgesamt hat dann Rückraum die Durchschlagskraft gefehlt, man hat sich zu viele Fehler dann auch erlaubt in der zweiten Halbzeit, denn insgesamt sind es dann doch zu viele Fehler mit 7 technischer Fehler und die Bietigheim haben dann ihre reduzieren können, nachdem sie in der ersten Halbzeit wirklich sehr, sehr viele Fehler hatten und am Ende gewinnen sie verdient und haben sich damit auch noch die Chance auf ein Endspiel erarbeitet, denn am letzten Spieltag spielen sie gegen die Gummersbacher und ja, bis dahin ist es noch ein bisschen zu spielen, aber momentan sieht es dann aus, dass dieses Spiel entscheidet, wer in der ersten Liga bleibt und wer in die zweite Liga muss.
Da haben die Spielplanmacher also offensichtlich erstmal alles richtig gemacht, denn da ist es oben spannend, da ist es unten spannend. Die Gummersbacher am Samstag gegen TBV Lemgo, wie siehst du da die Ausgangsposition? Ist das für die Gummersbacher jetzt besonderer Druck? Wie gehen Sie damit um?
Ja, das wird wirklich sehr entspannt zu sehen sein, wie Torge Greve seine Mannschaft darauf vorbereitet. Gegen TBV Lemgo kann man mit Sicherheit bestehen. Lemgo hat ja auch verloren jetzt zu Hause gegen Göpping. Das heißt, man ist mit Sicherheit dort nicht chancenlos. Gerade mit der Halle im Rückpunkt kann man das auf jeden Fall schaffen. Hat dort ja auch gute Grundlagen mittlerweile jetzt. Das ist schon positiver jetzt zu sehen insgesamt in den letzten Wochen, was sie dort spielen. Deswegen würde ich sie nicht chancenlos rechnen. Da gibt es mit Sicherheit die Möglichkeit, mit der heimischen Halle das Spiel zu gewinnen und dann ja schon wieder ein bisschen Vorsprung zwischen sich und Bietigheim zu bringen. Denn man möchte mit Sicherheit in der ersten Liga bleiben. Der Traditionsverein aus dem Oberbergischen und da mal gucken, ja, wie es dann entsprechend weitergehen wird für die Gummersbacher. Aber ich denke, das wird auf jeden Fall noch ein ganz, ganz heißer Tanz in den letzten Spielen und vielleicht gibt es wirklich dieses Endspiel am letzten Spieltag.
Da ging es also noch um was und geht es noch um was für Stuttgart und Minden. Da geht es um nicht mehr viel, höchstens noch um die Platzierung im Mittelfeld. Die Mindener haben mit 31-30 in Stuttgart gewinnen können. Brauchen wir gar nicht groß drüber reden. Sebastian, lass uns lieber über das Duell frisch auf Göpping gegen Erlangen sprechen. 25-23 am Ende für die Göppinger, die ja immer noch so leise hoffen, vielleicht noch in die EHF Cup reinzurutschen.
Ja, genau. Dafür kann vielleicht der 6. Platz reichen, wenn alles so läuft, wie es laufen soll. Und da ist man momentan nicht ganz so weit weg. Nur ein Punkt momentan Rückstand jetzt nach dem Sieg gegen Erlangen, das aber ein hartes Stück Arbeit gewesen ist. In der ersten Halbzeit waren die Göppinger, die auswärts wirklich sehr, sehr stark sind und eine wirklich starke Serie dort hatten mit 17-1 Punkten in den letzten Spielen. Wirklich gut gespielt, muss man sagen. Lagen zwar schnell 2-1 zurück, aber haben dann daraus ein 7-2 gemacht und insgesamt 10 Minuten kein einziges Gegentor kassiert. Und das war wirklich eine starke Phase, die sie dort hatten. Konnten dann die Führung nicht mehr ganz so halten, aber trotzdem war die 11-8 Führung zur Halbzeit verdient, weil sie die beste Mannschaft gewesen sind, weil sie noch endlich mal zu Hause ja, die Leistung abgerufen haben, die man auch von ihnen auswärts kennt. Da sind sie ja in den letzten 4 Spielen nicht so erfolgreich gewesen in der heimischen Halle. Und das haben sie dann gut gemacht in der zweiten Halbzeit. Dann aber kamen wieder so ein bisschen die Probleme, die man kennt. Nachdem sie 17-12 vorne gewesen sind, gab es diesen Bruch im Spiel. Da kam Erlangen wieder ran, hat es ihnen nochmal sehr, sehr schwer gemacht. Aber dieser psychologisch wichtige Ausgleich aus Sicht von Erlangen, der gelang einfach nicht. Man war wirklich dann nah dran beim 18-16. Aber wirklich nah dran auf ein Tor oder auf den Ausgleich hatte man es nicht schaffen können aus Sicht der Erlanger, weil dann Göpping immer wieder angezogen hat, hatte einen sehr, sehr verlässlichen Torschützen in Marcel Schiller, der bei 10 Versuchen 10 Tore erzielen konnte. Wirklich sehr, sehr gut gewesen. Hatte auch einen guten, soliden Torhüter drin mit Daniel Redmann, 5 Paradenquote von 23%. Mit Sicherheit jetzt nicht das Beste. Da muss man sagen, dass der Torhüter auf Seite von Erlangen besser gewesen ist. Katsigianis mit 13 Paradenquote von 34%. Und da mussten sich auch so ein bisschen die Erlangen an die eigene Nase fassen, weil insgesamt hat sie einen besseren Torhüter, auch die bessere Wurfquote, 69,7%. Aber sie hatten halt 9 Chancen weniger als die Göppinger, weil sie einfach zu viele Fehler gemacht haben. Insgesamt 10 technische Fehler. Und damit wird es natürlich dann entsprechend schwierig zu gewinnen in Göppingen. Sie haben es versucht, sie waren am Ende noch dann nah dran mit 2 Toren, aber das spiegelt nicht so ganz das Spiel wieder, weil die Göppingen mit Sicherheit 3-4 Tore besser waren als Erlangen, die dann in der zweiten Halbzeit alles versucht haben, aber insgesamt nicht konstant auf dem Honig agiert haben, das sie schon gezeigt haben.
Also auch da noch richtig viel Spannung dann drin im Kampf um den EHF Cup in der HBL. Also das ist ein sehr, sehr schöner, ein sehr, sehr spannender Liga-Endspurt, der dann am Wochenende zunächst mal fortgesetzt wird mit dem Duell Gummersbach gegen Lemgo, wir sprachen drüber, und Leipzig gegen den Bergischen HC und am Sonntag dann Melsungen gegen die Rhein-Neckar-Löwen, Magdeburg gegen Wetzlar, Berlin Berlin gegen Ludwigshafen und natürlich der Knaller um 14.30 Uhr Kiel zu Hause gegen die SG Flensburg-Handewitt. Und darüber sprechen wir dann natürlich auch hier bei Anwurf auf meinsportpodcast.de. In der nächsten Woche abonniert den Handball-Feed, abonniert den Sportplatz-Feed, abonniert den Anwurf-Feed, dann entgeht euch in Sachen Handball überhaupt nichts. Und dann hört ihr natürlich auch unseren Experten Sebastian Mühlenhof wieder. Sebastian, vielen Dank. Sport.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Platz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.